Es gibt sicherlich viele Amazon-Händler da draußen, die über Jahre sehr viel Expertise angesammelt hat, die auch sehr attraktiv wäre für andere Unternehmer. Und darüber spreche ich heute mit Moritz Heller von der Agentur eFly. Er hat schon einige Agenturen aufgestellt und verrät uns seine Strategien, die funktionieren, wenn du selber eine Amazon-Service-Agentur starten möchtest. Und hallo liebe Zuhörer zur neuen Episode und heute mit meinem Gast Moritz Heller. Hi Moritz, wie geht's dir?
Hallo, ja bestens. Ich komme gerade tatsächlich auch aus einem Podcast, fällt mir jetzt gerade auf, aus einem internen Podcast bei uns, wo wir eine Podcast-Folge mit einem, wir haben mittlerweile lange einen Kunden aufgenommen haben, mit Festool und Podcast ist für mich schon auch so ein Passion-Thema, auch privater Natur, wo ich mir sehr viel anhöre. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute bei dir, bei euch zu Gast sein zu dürfen.
Ja, schön. Dann bist du ja schon warm geredet. Das ist ja die beste Vorbereitung.
Kann man so bezeichnen, yes.
Du bist ja in ganz vielen Bereichen aktiv. Ich würde mal sagen, stell dich doch kurz mal ein paar Minuten vor, wer du überhaupt bist und was du alles machst.
Ja, sehr gern. Also Moritz Heller, mein Name. Primärer Natur bin ich Geschäftsführer der eFly. Die eFly ist eine Amazon-Marketing-Agentur. Wir begleiten im Prinzip vom klassischen FBA-Verkäufer über D2C-Brands sehr viele bis hin zum Mittelstand. Verkäufer, Vendoren und Seller auf Amazon von der Werbekonsole bis hin zum Content haben da vor allem so ein bisschen den Ranking and Profit Approach, sagen wir immer. Sprich, wir schauen primärer Natur auf die Deckungsbeiträge und sekundärer Natur auf die Rankings, die generiert respektive gehalten werden. Und ja, machen jetzt die Agentur seit 5 Jahren, sind da Top 5% Adspender in Europa, damit ein sogenannter Advanced Partner und also 60 Leute, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle hören wird, da bitte ich um Verzeihung, aus Stuttgart, aus dem schönen Schwabenland, mit auch mit Büro etc., also wo auch wirklich tatsächlich alle vor Ort bei uns in Stuttgart sitzen. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute, knappe Zusammenfassung.
Ja. Auf jeden Fall. Schon mal interessant zu hören. Was mir beim Namen aufgefallen ist, den finde ich sehr, sehr kurz und sehr prägnant. Das finde ich schon mal eigentlich ziemlich cool, wenn ich sowas sehe. Wie ist es zu dem Namen eFly eigentlich gekommen?
Kurzfassung, Markus. Ich war jetzt im 9. Jahr Amazon, habe früher verschiedene Händler auf Amazon begleitet. Da war auch relativ schnell einer der größten Marktplatz- oder Amazon-Händler Europas mit dabei, also einer von den Top 50, ich weiß den damaligen Platz nicht mehr, also wirklich ein großer. Und so hat sich da weiterentwickelt, habe dann ein paar D2C-Brands auch direkt mit betreut und irgendwann wollte ich dem Ganzen eine Hülle geben. Eine Hülle im Sinne von eine Brand, eine Agentur etc., weil mich dann auch relativ bald irgendwie so 2-3 Leute unterstützt haben, fachlicher Natur. Und da hat sich dann halt die Frage des Namens gestellt. Und eFly war dann so ein bisschen ein Fantasiename und hat sich dann aber ein bisschen zusammengesetzt, parallel aus dem I für Internet, für Digital, für Commerce etc. und Fly für, dass wir gemeinsam quasi mit dem Kunden abheben. Das ist auch so ein bisschen das Bild, das wir heute zeichnen wollen mit dem Namen eFly.
Ja, schöne Überlegung und vor allen Dingen halt Namen, die man nicht mal aufschreiben muss, den man sich direkt so einprägen kann. Erzähl doch mal, was war eigentlich so dein erster Berührungspunkt mit Selbstständigkeit und dann Amazon? Wie ist dazu gekommen?
Ja, ich hatte so ein paar verschiedene Companies als Freelancer betreut, wo ich quasi digital unterstützt habe, digital kanalseitig unterstützt habe von von Google Meta Advertising etc. bis hin zu SEO-Optimierungen. Und da gab es einen Case, wo wir quasi nicht ausreichend zumindest skaliert sind, was Neukundengeschäft anging, und nicht ausreichend profitabel skaliert sind, was Neukundengeschäft anging, und seine Produkte nur nicht von seiner Marke sind auf Amazon verkauft worden. Und dann haben wir relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass wir doch seine Produkte auf Amazon stellen, und die Erfolge haben nicht lange auf sich warten lassen. Damals war Amazon ja auch ein ganz anderes Feld. Wir haben mit ultimativ wenig Aufwand. Sehr Aufwand, und damals kamen gerade die Autokampagnen raus, also ein bisschen Autokampagnen, und mit den ein oder anderen Greyhat-Methodiken, die es damals noch gab, von Warenkorb hinzufügen, bis hin zu irgendwelchen Gutscheincodes, relativ schnell relativ gute Platzierungen bekommen, und dann habe ich mich relativ schnell auch wirklich dezidiert auf das Thema Amazon konzentriert, und ja, so kam dann der erste Kontaktpunkt mit Amazon zustande, und daraus entstanden auch weitere Verkäufer, Händler, Markenhersteller, FBA-Verkäufer, mit denen wir zusammengearbeitet haben, oder ich damals zusammengearbeitet habe, und daraus wiederum die Agentur.
Kannst du ein bisschen was verraten zum Thema Agenturaufbau? Oder vielleicht zuerst mal überhaupt die Frage, wie siehst du die Zukunft? Denkst du, es gibt wenige große Agenturen in der Zukunft? Oder wird es viele Amazon-Händler geben, die kleine Agenturen betreiben und so ein bisschen Boutique, ein Kundenportfolio haben?
Ja. Oh, schwierige Frage, wie sehe ich den Agenturmarkt? Also Fakt ist, dass er konsolidiert worden ist in der Vergangenheit teilweise. Fakt ist aber auch, dass es schon noch einige unabhängige Amazon-Agenturen gibt. Ich denke, in der Zukunft wird er weiter konsolidiert werden, gerade von Media-Agenturen zu teilen, was etwas größere Agenturen so ab 30, 40 Mitarbeiter angeht. Mhm. Ich glaube aber auch, dass es viele, viele, viele kleine Boutique-Agenturen geben wird, von 5 bis 15 Leute, die Amazon-Händler und Verkäufer dabei unterstützen werden, auf Amazon erfolgreich zu verkaufen. Was ich aber vor allem glaube, ist, dass sich das Ganze, wie sich es bei uns auch schon tut, weiterentwickelt hin zu Marktplatz-Agenturen, die auch in Kaufland, auch in Otto etc. mit bedeuten. Das ist, glaube ich, schon eine starke These, die ich aufstellen würde.
Was für mich in dem Sektor neu war, ich hatte vor ein paar Wochen Matt Altman getroffen, der hat, ich glaube, der konzentriert sich eher so auf PPC-Werbung mit Clear Ads, und der ist ein Aggregator für Agenturen. Er kauft in Amerika PPC-Agenturen auf, um was ganz Großes zu bauen. Das war für mich auch neu, dass es sowas in der Nische gibt. Siehst du das auch in Europa, dass Agenturen schon verkauft werden?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, dass Agenturen weiter konsolidiert werden, ist Fakt. Die drei größten Amazon-Agenturen, gerade für das Enterprise-Segment primärer Natur, die sind auch alle mittlerweile verkauft. Die sind mittlerweile konsolidiert worden. Also dass das weiter passiert, ist Fakt. Die Frage ist nur, wer konsolidiert? Sind es Aggregatoren? Das gibt's, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein strategisches sein wird, ist deutlich höher, aus meiner Sicht, vor allem bei so großen. Bei kleinen Boutique-Agenturen kann es sehr gut sein, dass so ein Aggregator-Modell funktioniert. Das kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen. Wie siehst du den Amazon-Markt, vor allem aus einer Seller-Perspektive, Markus?
Ja, also ich meine, ich sehe halt durch die Gäste hier im Podcast schon den Trend, dass es bei vielen über die Zeit so sich die Frage stellt, hey, es gibt eine Komponente, da bin ich sehr, sehr stark, und wie es bei dir halt auch gestartet ist, ne, du hast hier Bedarf gesehen, da Bedarf gesehen, konntest aushelfen, und dann ist sowas entstanden. Also ich denke mal, das wird in Zukunft für viele Händler attraktiv, so Wissen weiterzugeben, weil ich denke, Amazon wächst und es gibt immer noch viele Betriebe, die da noch nicht drin sind, und wahrscheinlich wird sich sowas auch weiterhin viel über persönliche Kontakte,
ja, total,
sowas entsteht.
Ja, ich glaube, ja, auf jeden Fall, gerade der persönliche Kontakt, der ist auch total entscheidend für eine gute Zusammenarbeit zwischen einer Marke, einem Händler und einer Agentur. Wir sind gerade zum Beispiel, jetzt haben wir ja gerade Anfang März, wir sind gerade im Januar, Februar auch so viel zu Kunden rausgefahren, so viele Kunden sind zu uns ins Büro gekommen, um Jahresgespräche zu führen, egal ob FBA-Company oder Mittelstand, oder D2C-Company, das ist einfach was anderes. Man hat ein anderes Verständnis für den Kunden, man weiß, was ihm wichtig ist, persönlich als auch beruflich, etc., etc. Und Agentur-Business ist schlicht und ergreifend People-Business. Deswegen 100% bin ich vollkommen bei dir, Markus.
Ja. Könntest du dir denn vorstellen, auch in Zukunft Know-how an Agenturen weiterzugeben? Könnte das ein Segment im Markt sein, Agenturen zu beraten?
Coole Idee, Markus. Ich habe da nicht aktiv drüber nachgedacht bis jetzt. Dementsprechend denke ich jetzt laut. Aber ja, mein erster Instinkt und mein Bauchgefühl haben gerade gesagt, ja, ich bin auch bei einer Shopify-Agentur beteiligt und das macht mir, also eine etwas kleine Agentur sind so 10 Leute und das macht mir total Spaß, da immer wieder beratend mit dabei zu sein und immer wieder zu unterstützen. Von dem her auf jeden Fall, ich hatte heute Morgen, wie gesagt, auch diesen Podcast mit dem Fabian Ertinger von Festool, wo wir über eine Dozentenstelle gesprochen haben, was auch uns jetzt total Spaß machen würde, weil ich ja schon sehr gerne Teams berate und da auch ein bisschen unterstütze und habe da auch so eine Agentur-Mastermind, die ich ab und zu gemeinsam mit einem Kollegen organisiere, ist vielleicht ein bisschen spitz oder ein bisschen zu groß aufgebauscht, aber das macht mir auch total Spaß von dem her grundsätzlich, ja.
Was denkst du denn, wer für jemanden, der jetzt sagt, ich mache hier meine Amazon-Marke, aber mich würde es auch interessieren, ein bisschen zu beraten, was wäre die Strategie? Sollte man möglichst schauen, möglichst Full-Service anzubieten über alle Bereiche oder sollte man sich spezialisieren, sagen, okay, ich mache Produktstarts, ich mache PPC-Kampagnen, genau, oder was es noch gibt?
100%. Auf jeden Fall Zweiteres, also auf jeden Fall spezialisieren. Wir haben die eFly zum Start auch aufgebaut mit Amazon Performance Marketing. Das war keine Amazon-Agentur, sondern es war eine Amazon Performance Marketing Agentur. Aha. Das ist auch heute noch unser Fokus. Also das steckt in unserer DNA. Wir sind unsere Kernstärke, unsere größte Stärke liegt im Performance Marketing auch heute noch. Auch wenn wir heute ein breiteres Portfolio betreuen, bis hin zu weiteren Marktplätzen, as I said. Aber gerade zum Start ist eine Spezialisierung und dementsprechend eine Fokussierung total hilfreich. Sehr, 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 sehr hilfreich, um Qualität sicherzustellen, was immer das Grundthema ist bei einer Agentur. Quality is key, also der, wo die beste Leistung bringt, die beste Qualität bringt, der, wo mittelfristig gewinnt, da bin ich 110% von überzeugt. Und wenn ich mich natürlich über weniger Themen konzentriere, kann ich mich natürlich auch besser in das eine Thema einarbeiten. Mhm. Außer ich habe es ressourcentechnisch, ist es möglich für mich, dass ich in die Breite gehe. Aber gerade wenn ich starte, ist das nicht möglich. Deswegen, ja, richtig. Absolut spezialisieren. Auch eine coole Idee, gerade mit den Product Launches etc. Als Thema. Amazon Advertising würde ich jetzt vielleicht nicht machen, der Markt ist stark überlaufen, aber es gibt da so viele Fälle, wo gerade Need ist, von Prime Video Ads bis hin zu Launches, Produktrecherche etc. Also gibt es ja schon verschiedenste Sortimentsstrategien etc. Es gibt ja verschiedenste Felder, wo da ja, Bedarf ist.
Ja, ich glaube, da die Chance, sich zu spezialisieren, die wird ja nur noch größer. Jetzt habe ich gesehen, es gibt vertikale Video-Ads bei Amazon. Das heißt, man muss sich mehr und mehr in Details auskennen und das schafft sicherlich Platz.
100%, total. Die Komplexität wird höher. Mhm. Und dadurch wird natürlich auch der Bedarf breiter. Und damit wiederum gibt es mehr Möglichkeiten, um sich zu spezialisieren, hast du vollkommen recht, Markus.
Und was würdest du sagen, wäre die beste Strategie, um das Ganze in Rollen zu bringen? Ich könnte ja einmal einfach in Werbung investieren, Online-Werbung, mich sichtbar machen oder vielleicht einfach mal lokal gucken, gibt es irgendwelche Mittelständler, für die Amazon interessant wären, das Telefon in die Hand nehmen, mich persönlich vorstellen. Was wäre nach deiner Meinung ein guter Start?
Ich habe vorhin schon gesagt, Agentur-Business ist People-Business. Und dementsprechend, das Event-Thema ist so entscheidend. Und da würde ich drauf gehen. Also wir als eFly veranstalten mit der Shopify-Agentur gemeinsam auch sogenannte ECNs. Das sind E-Commerce Nights. Das sind im Prinzip Networking-Events, wo, je nachdem, also wir haben ein Main-Event bei uns im Büro in Stuttgart, das sind so 250, 300 Gäste. Dann haben wir in Berlin, Hamburg, München etc. noch Events oder jetzt in Köln im April. Das sind so 150 Gäste und das ist, ein Thema, womit ich starten würde. Vielleicht würde ich sogar einen eigenen Stammtisch oder ähnliches so ein Thema gründen. Das ist aus meiner Sicht der Way to go, auch für uns.
Ja, also wer regelmäßig auf Networking-Events war, der weiß sicherlich da um die Chancen.
Voll. Auch unabhängig davon. auch unabhängig davon, so ein Netzwerk, das hatten wir ja auch gerade im Vorgespräch, Markus, wie unglaublich wertvoll ein Netzwerk ist. Du hast ja dein Business gerade auch primär mit Netzwerk beschrieben. Mhm. Also ich glaube, Netzwerk ist schon ein total entscheidendes Thema.
Ja. Mal so eine Frage am Rand. Du sagst, du bist auch in der Shopify-Agentur drin. Würdest du eigentlich Shopify jeden empfehlen, der außerhalb von Amazon im Internet verkaufen möchte? Oder gibt es auch Leute, für die wäre jetzt ein Online-Shop mit einem anderen Tool, mit WordPress oder sowas, sinnvoll?
Ich glaube, pauschal zu sagen, Shopify is always the best, wäre falsch. Mhm. Aber ich glaube, gerade für die Zuhörer des Helium 10 Podcasts, da ist schon für die allermeisten Shopify the way to go. Es ist relativ kostengünstig, es ist relativ einfach umzusetzen, relativ einfach, relativ unbürokratisch etc. Da bin ich schon sehr davon überzeugt, deswegen bin ich auch bei der Shopify-Agentur mit drin. Mhm. Aber für manche macht es natürlich auch ein anderes System Sinn, keine Frage. Es kommt dann auf die individuellen Gegebenheiten an, keine Frage.
Um nochmal beim Agentur-Business zu bleiben, wo siehst du eigentlich so die Nischen, wo man wirklich Stammkunden aufbaut? Ich meine, bei PPC, das ist ja immer eine Sache, die ist einfach ongoing. Wenn da jemand einen Kunden gewinnt, da weiß er, solange die Arbeit gut ist, hat man die für lange Zeit. Gibt es da ähnliche Bereiche?
Ich glaube, die Frage ist eher, wie bekomme ich es hin, eine Leistung, ein Service in ein Produkt zu verpacken, was ein Retainer-Modell verträgt. Mhm. Und das geht auch mit Content. Also was wir zum Beispiel machen, wir machen ganz oft reines Performance-Marketing. Ganz oft gehen wir aber auch her und machen Performance-Marketing inklusive Content. Und das schaffen wir auch, ein Retainer-Modell zu verpacken. Von dem her sehe ich das schon auch. Das ist, glaube ich, eher eine Frage des Produktbaus. Auch Themen wie Troubleshooting, was eine starke, eine große, eine wichtige Leistung von uns ist. Accounts entsperren, Produkte entsperren, etc. Auch das kann ich in Retainer-Modelle verpacken. Also ich glaube, das Allermeiste kann man in Retainer-Modelle verpacken. Die Frage ist nur, wie designe ich das Ganze? A und B, wie verkaufe ich das Ganze? Entscheidend ist, dass es für den Kunde das richtige Modell ist. Und das muss ich halt sicherstellen. Für den Kunde muss es etwas bringen.
Ja. Also für die Leute, die sich auf Troubleshooting spezialisieren wollen, Hut ab. Also gibt es ja ein paar, die in Deutschland dafür bekannt sind. Und ich stelle es mir halt so vor, da kommen nur die Kunden hin, bei denen es gerade so richtig am Brennen ist, die gerade so richtig Stress haben, es muss schnell gehen. Und dann, wenn es gelöst ist, idealerweise hört man dann nichts mehr von denen, weil das Problem ist ja gelöst, aber ist wahrscheinlich schon eine ganz andere Arbeit, als jetzt Marketing zu machen.
Ja, also wir haben heute auch erst wieder einen neuen Lead bekommen von jemandem, wo der Account gesperrt ist, wo wir jetzt schauen, dass wir den möglichst schnell, vielleicht vor einem Wochenende sogar wieder aufbekommen. Wir nehmen heute am Freitag auf, bevor wir das vergessen zu sagen, um roundabout 12.30 Uhr. Und das ist sicherlich nicht die dankbarste Aufgabe vorne raus, aber hinten raus schon, wenn ich es dann schaffe, einen Account zu entsperren. Wir hatten im Januar haben wir einen Account entsperrt von einem Kunde, der war davor bei zwei anderen Agenturen und seit 6 Monaten oder vielleicht waren es auch 4,5 oder 5 Monate, war sein Account gesperrt. Was glaubst du, wie happy der war, als der Account endlich entsperrt war? Also das hat schon auch die andere Seite der Medaille. Von dem her, das hat Ups und Downs, wie vieles oder wie alles im Leben. Das hat eine zwei Seiten der Medaille, wie alles im Leben. Und wir haben da 6 oder 7 Leute Vollzeit, die brennen für das Thema, die wollen Probleme lösen, die wollen executen, die wollen helfen. Mhm. Und dafür ist es natürlich der richtige Job.
Aha, also hast du bei eFly auch Leute, die für verschiedene Bereiche spezialisiert sind?
Absolut. Ja. Vollkommen. Wir haben,
ja. Kannst du mal sagen, wie es so im Team aussieht? Wie viel Leute arbeiten typischerweise in welcher Aufgabennische?
Ja, wir haben so 15 Leute, die im Account-Management arbeiten. Das bedeutet, das sind Leute, die die Kommunikation aufrechterhalten, die aber auch die Strategie bauen, die Werbestrategie, wie bauen wir unsere, wie bauen wir unsere Kampagnenstruktur, wann machen wir welche Deals, wie wollen wir unseren Amazon Store aufbauen, wann machen wir welche AB-Tests, was machen wir für Brand Promotion Deals, lohnt es sich eine DSP anzuschalten, brauchen wir eine AMC, etc. Das ist das erste Team. Dann haben wir das Performance Marketing Team, wo wir sehr, sehr, sehr viel individuell und manuell arbeiten. Das sind so 20 Leute, hätte ich gesagt. Mhm. Dann haben wir ein Troubleshooting Team mit so 6-7 Leuten, die die Dinge tun, die wir eben besprochen haben. Und dann haben wir noch ein Grafik Team. Das sind so gut 10 Leute, die performanten Content bauen. Die bauen nicht Content des Contents willen, sondern die bauen Content der Performance willen. Das heißt, die bauen performante AB-Tests für Hauptbilder, für Zusatzbilder, für A-Plus-Content etc. etc. Das sind zum Prinzip unsere drei großen Teams, oder vier großen Teams, sorry, unsere vier großen Teams, die wir da haben. Wir haben noch ein bisschen Translation mit drin, ein bisschen SEO, aber das sind im Prinzip unsere großen. Und dann haben wir noch ein kleines Team für das ganze Thema weitere Marktplätze, Otto, eBay, Zalando, Kaufland und Co., weil es doch anders ist. Es ist ähnlich, aber es ist anders als Amazon. Und deswegen haben wir dafür ein dezidiertes Team. Okay. Okay. Und hier haben wir nochmal unterteilt, fairerweise, bevor ich das vergesse, jeweils immer in Teams, die unsere FBA und D2C-Brands betreuen und Teams, die unseren klassischen Mittelstand, unseren Markenhersteller, unseren B2B-Hersteller teilweise auch betreuen.
Aha, okay. B2B, ich glaube, das ist ja etwas, was Amazon sehr, sehr intensiv pusht.
Ja.
Merkst du, dass es in der Branche ankommt?
Also wir haben schon viele Hersteller, die Ware haben für Leute, die B2B, oder wir haben viele Hersteller, die Ware haben für Geschäfte, für Unternehmen. Mhm. Und wenn man da die Auswertung macht, ist schon noch primärer Natur ein Endkundengeschäft.
Ja.
Aber natürlich sind da auch viele dabei, die ja einfach Ware für den Betrieb kaufen. Wenn ich bei uns ins Controlling der Agentur schaue, da falle ich auch jeden Monat um, wenn wir da viele tausend Euro auf Amazon jeden Monat ausgeben, mhm, vom Kaffee bis hin zum Zewa, bis hin zu keine Ahnung was. Also auch wir als Agentur mit roundabout 60 Leuten geben viele, viele tausend Euro im Monat auf Amazon aus. Und ich glaube, wir sind ja ganz viele Unternehmen, die Zuhörer sind. Und ich nehme an, die meisten Unternehmen kaufen sehr regelmäßig bei Amazon ein. Von dem her, ja, Amazon ist ein B2B-Kanal, keine Frage.
Ich denke mal, klar, es ist auf jeden Fall so, dass es viel Angebot gibt. Ja, ich bin gespannt, ob sich so in den nächsten Jahren noch so klar, so, dass es halt der B2B-Marktplatz wird, der dafür bekannt ist. Ich meine, es gibt ja eigentlich nicht wirklich einen Online-B2B-Marktplatz, so in Deutschland, in Europa. Und
immer nur branchenweise, klar.
Genau.
Stimmt, ja.
Und weil sowas, so eine Größe wie zum Beispiel in der Kfz-Nische, eBay Motors, ne, irgendwie haben die es ja geschafft, so der absolute Goldstandard zu sein. Und ich denke mal, bis Amazon da mit B2B was Vergleichbares hat, ich denke mal, da haben sie noch sehr, sehr viel Potenzial.
Ja, ich glaube, da ist Potenzial noch da, das sehe ich schon aus. Sie haben ja sehr stark die vergangenen Jahre in das B2B-Segment investiert. Mhm. Ihnen kommt natürlich auch zugute, dass wenn ich einmal hergehe und als Privatperson bei Amazon einkaufe, dann für das Unternehmen auch bei Amazon einkaufe, das ist relativ naheliegend, ja. Aber eben umso kleiner das Unternehmen, umso wahrscheinlicher, wenn vielleicht der Chef selbst einkauft. Ja. Da wechselt er kurz das Konto im Handy und kauft dann schnell für die Firma was ein. Umso größer das Unternehmen, umso schwieriger, umso bürokratischer ist ja auch so ein Einkaufsprozess. Und dann wird es eher weniger über Amazon Aktienstand heute noch gekauft. Das stimmt schon, ja.
Welche Branchen, so, oder würdest du sagen, dass es schon jetzt aktuell so Nischen gibt auf Amazon im B2B, die schon bereits sehr stark sind, wo du sagst, wer dort was anbietet, wer dort was herstellt, sollte unbedingt auf Amazon sein?
Ich würde mal halt vor allem so Restaurant, oder ich glaube, es geht vor allem darum, zu überlegen, was braucht so ein kleines Unternehmen von 10 bis 100 Mitarbeitern, was brauchen die regelmäßig, was braucht ein Restaurant regelmäßig, was braucht eine Agentur regelmäßig, was braucht ein Handwerksbetrieb regelmäßig. Und da kann ich, glaube ich, relativ schnell ableiten, was die Produkte sind, die Artikel sind, die regelmäßig oder die viel gekauft werden. Das sind natürlich Produkte, die regelmäßig gekauft werden und in der Breite gekauft werden. Mhm. Und da gehört eben genanntes zum Beispiel dazu aus meiner Sicht Kaffee auf der einen Seite, auf der anderen Seite gehört da auch ein Zebra dazu etc. etc. Und von dem her ist es, glaube ich, schon interessant zu überlegen, was sind denn Produkte, die Unternehmen regelmäßig benötigen, die auch jetzt nicht unendlich teuer sind, sondern im etwas niedrigeren Preissegment sind und die dementsprechend wahrscheinlich oft auf Amazon gekauft werden von mhm. Unternehmen.
Okay, spannend. Gibt es irgendwo so ein Thema, wo du mit neuen Kunden über Amazon sprichst, wo du sagst, okay, das ist ein Thema, das spreche ich als erstes an, das hole ich als erstes raus, um halt so ein bisschen Begeisterung zu schaffen?
Es gibt kein spezielles Thema, was ich da regelmäßig oder standardmäßig mit anbringe. Ich glaube, was einfach momentan sehr spannend ist, sind Themen wie AB-Tests zum Beispiel, wo ich einfach verdammt viel tun kann, wo ich verdammt viel Effekt raus generieren kann. Und deswegen ist das schon aktuell zumindest eines meiner Lieblingsthemen. Wenn man da über den Tellerrand ein bisschen hinausschaut, sind das sicherlich auch Themen wie eine sogenannte AMC oder ähnliches, wo ich deutlich mehr Full Funnel das anschauen kann, wobei das natürlich nicht für jeden Händler und Hersteller relevant ist.
Ja.
Was siehst du da für Themen?
Wo wir da über...
Oder was,
bitte?
Was siehst du da für Themen?
Ja gut, mich hat es jetzt gerade speziell aus deiner Erfahrung als Agentur interessiert, wenn du mit Kunden zu tun hast, die vielleicht, wo Amazon noch nicht so ein Schwerpunkt ist, zu hören, was sind spannende Sachen.
Aber wenn Amazon nicht so der Schwerpunkt ist, ich glaube, da geht es ja vor allem darum, zu zeigen, was tut der Wettbewerb, was macht der Wettbewerb bereits auf Amazon, um so ein bisschen Awareness zu schaffen für Möglichkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch dafür, was denn eigentlich schon getan wird.
Ja, das ist natürlich ein guter Punkt. Wenn man herausstellen kann, wie viel Marktanteil man seinen Konkurrenten gerade überlässt, weil man nicht auf Amazon ist, das ist wahrscheinlich ein absolutes Verkaufsargument.
Ja, absolut.
Schön. Und wo du gerade über AB-Tests gesprochen hast, wenn es um Titelbilder geht, das ist ja so einerseits die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen komplett 100% TOS und machen das Produkt, Hintergrund weiß, fertig. Oder wir gehen so in den Bereich, der geduldet wird und testen ein bisschen aus, was dort funktioniert. Was ist denn da deine Philosophie?
Die kommt auf den Kunden, gute Frage, die kommt auf den Kunden an. Das, was der Kunde sich wünscht. Meine persönliche Philosophie, nicht die der Agentur, ist schon, dass ich da probieren sollte. Ich glaube, man sollte probieren, ich glaube, man sollte versuchen. Oft werden oft ist es ja auch gar nicht möglich, verschiedene Hauptbilder hochzuladen aktuell. Da ein kleiner Tipp am Rande, wenn ich einen AB-Test mache und sage danach automatisch einstellen, dann gehen ganz viele Bilder durch, die eigentlich nicht schichtbegreifend nicht durchgehen würden. Deswegen das mal als kleiner Tipp. Und ich glaube, gerade so ein Hauptbild, das ist ein gutes Beispiel von dir, Markus, ist so entscheidend, es kann so einen Unterschied machen. Wenn ich da 10% mehr CTR habe, dann mache ich 10% mehr Umsatzpotenzial, ohne dass ich weitere Kosten habe. 10% weniger Werbekosten wären die Alternative. Same für eine Conversion Rate. Also ich glaube, da zu testen, da zu probieren, da kreativ zu werden, vor allem auch, das kann sich lohnen. Sowohl auf Amazon als auch auf weiteren Marktplätzen. Also ich sehe da schon ein Riesenpotenzial drin und ich persönlich wäre da etwas risikofreudiger, vor allem seit Amazon ja hergeht und nicht mehr das ganze Produkt dann ausblendet. Sondern seit Amazon das Bild wechselt. Da kann ich ja mir das Ersatzbild einblenden lassen, sodass es nicht durch Amazon automatisiert mit AI gemacht wird. Und seit das möglich ist, ist für mich auf jeden Fall ein Way to go. Ja, würde ich machen.
Dann wird man mittlerweile mehr auf die Finger gehauen und dann ist der Umsatz nicht einfach weg. Das ist auf jeden Fall gut, das auch zu nutzen.
Voll.
Ich habe mich gestern mit einem Amazon-Händler über diese Testsieger-Badges unterhalten und der sagte, ja, ich mach's nicht, weil mittlerweile weiß ja jeder, dass die gekauft sind und das zieht nicht mehr. Und ich habe ihm gesagt, du als Amazon-Händler weißt, dass die gekauft sind. Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Amazon-Kunde klar ist, der für die Entscheidung ist, was von der ersten Seite soll ich jetzt bestellen und dann da einfach einen Rettungsanker findet und sagt, oh, guck, ein Testsieger, dann vertraue ich dem mal. Ich denke mal, das gibt es noch zuhauf. Was denn deine Einschätzung davon aktuell und für die Zukunft?
Schöne Formulierung, ein Rettungsanker. Die würde ich mitnehmen, die Formulierung. Ich glaube auch, dass das ein Rettungsanker ist. Ich glaube, dass es auch eine Möglichkeit ist, sich zu differenzieren. Von dem her glaube ich, dass es grundsätzlich sinnvoll ist. Die These, dass das mittlerweile bekannt ist und deswegen nicht mehr funktioniert und kein Rettungsanker mehr ist, sondern eher dazu führt, dass man wegschaut, dass man das Produkt ausschließt. Mhm. Das glaube ich nicht. Das sehe ich genau gleich wie du. Das ist noch nicht im Massenmarkt angekommen, zumal es ja gar nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Es gibt ja auch verschiedene Batches, wo dem nicht der Fall ist. Von dem her, ich würde das nutzen, solange es vor allem auch einen Unterschied macht. Also da brauchen wir ja keine Thesen anstellen. Wir können ja Daten nehmen.
Richtig.
Wir brauchen ja nicht überlegen und interpretieren, sondern wir können Daten nehmen und Fakten auswerten. Von dem her, und die Fakten geben dir recht. Die Fakten geben dir recht. Das hat einen Effekt im Normalfall.
Okay, das ist gut gesagt, gut auf den Punkt gebracht. Wir sind schon eine halbe Stunde drin. Ich würde sagen, wir haben schon ziemlich viel abgedeckt. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Agenturgründung zurückgehen und jemand sagt, okay, das wäre mein Ziel, innerhalb der nächsten Jahre sowas zu machen. Hast du vielleicht noch einen guten Tipp, was du für Agenturgründer mit auf den Weg geben würdest?
Ja, ich wollte gerade kurz überlegen, aber ich dachte, nee, ich habe sofort was.
Okay.
Beratung, Unterstützung. Wir haben einen Advisory Board, das sind da Leute, die mich strategischer Natur beraten, die mich aber auch ein bisschen challengen als Geschäftsführer etc. Und ich glaube auch zum Beispiel in der Shopify-Agentur, wo ich als Gesellschafter mit dabei bin, tut es sehr gut, dass da jemand mit drin ist, der die Geschäftsführung challenged, der aber auch strategischen Advice gibt, teilweise auch persönlichen Advice, wie es sicherlich gibt. Ich glaube, das ist smart. Ich glaube, das ist vielleicht sogar notwendig, um beständig nachhaltig Qualität für den Kunden und damit Qualität für den Kunden zu liefern und damit einhergehend erfolgreich auf dem Markt zu sein.
Gut. Ja. Gute Einsicht. Ja, hey, dann also vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, dass du hier so ein bisschen dir in die Karten schauen lassen hast, wie es so in so einem Agenturbusiness aussieht. Sag doch mal zum Schluss auf jeden Fall noch, wie man dich eigentlich im Internet findet.
Ich glaube am liebsten oder am besten über LinkedIn mir einfach kurz schreiben unter Moritz Heller. Da einfach kurz eine Message schreiben. Ich freue mich über jede Nachricht, unabhängig welcher Natur. Von dem her da sehr, sehr, sehr gerne einmal melden.
Gut. Also cool. Dann vielen Dank für deine Insights hier und allen Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Ciao, ciao.
Ciao.